Ja, seit fast 40 Tagen herrscht jetzt die Kontaktsperre und in dem Sinne willkommen in unserem wöchentlichen Podcast Awesome and Average, in unserer, ja, ich muss schon fast sagen, Therapiestunde. Und ich freue mich jetzt auch nach einer einwöchigen Abstinenz von Moritz auch endlich wieder mit meinem Real Moritz sprechen zu können. Vielen Dank an alle Zuhörer der letzten Folge, die zugehört haben, wie Dr. Jürgen Milzki Moritz vertreten hat. Und deshalb begrüße ich euch alle zu dieser aktuellen Folge. Wir haben heute den 29. April 2020 und in dem Sinne übergebe ich jetzt an meinen Lieblingspimmel Moritz. Hi, wie geht's dir?
Der Lieblingspimmel grüßt euch alle. Kamil, ich freue mich mega, dass wir endlich wieder zusammenkommen, denn ich muss sagen, eine Woche Auszeit bei mir hatte keine gute Wirkung. Ich habe es echt vermisst, diese Gespräche. Also da hat sich doch einiges an Ballast angestaut, da oben im Zerebrum bei mir, bei dir wahrscheinlich auch. Du konntest das ja immerhin mit Doc Jürgen alles klären. Und ja, es ist geil, endlich wieder hier zu sein und auch unsere Podcast-Quarantäne sozusagen schnell wieder aufzulösen, die sich unweigerlich ergeben hat. Und ich möchte, bevor wir hier anfangen, am Lagerfeuer zu sprechen, bevor wir Feedback durchgehen, einen absoluten Special Guest heute in die Sendung holen.
Wow!
Das Ganze ging natürlich nur mit einer unfassbaren Kenntnis von digitaler Mediennutzung und Kommunikationsmechanismen. Und zwar habe ich hier zu Hause eine große Satellitenschüssel aufgebaut und alle Kommunikationswege eröffnet. Denn wir haben heute in unserer Sendung kurz zu Gast the one and only and always never being able to copy
Xavier Naidoo.
Ganz genau, richtig. Xavier Naidoo. Meine Mutter.
Geil. Stark,
also,
stark.
Ganz starkes Ding. Meine Mutti.
Ja, wir müssen mal ganz kurz ausholen, wie es denn dazu kam.
Genau, wie kam es dazu? Also, vielleicht nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Wir haben ja in einer unserer Sendungen, ich glaube, die vorletzte war es, darüber gesprochen, dass meine Mutter, die ja in Südafrika lebt, ein Programm betreut oder begleitet dort unten. People of Love nennen die sich dort unten in Plettenberg Bay. Das hört sich eher an wie so ein Urlaubsort, ist es aber auch.
Ich nenne mich auch so.
Du nennst auch Plettenberg.
People of Love.
Du bist auch People of Love.
Wir sind irgendwie alle People
of Love. Genau, und meine Mutter begleitet dieses Projekt, was sich darum kümmert, die Menschen in diesen ärmsten Verhältnissen, in den Townships in Südafrika, insbesondere eben in Plettenberg Bay, ist ein Ort mitten an der Garden Route in Südafrika, ein wunderschöner Fleck Erde übrigens, für jeden, der das mal googeln möchte, das lohnt sich wirklich da mal reinzuschauen. Aber meine Mutter betreut eben dieses Projekt und die kümmern sich darum, dass die Leute, die wirklich so von der Hand in den Mund leben, die so Tagelöhner sind und die wirklich irgendwie von Tag zu Tag gucken müssen, dass sie Essen bekommen, kümmert sich darum, dass dort Essenstaschen gepackt werden, dass Lebensmittel ins Township kommen und die Menschen einfach abends satt ins Bett gehen. Und das ist wirklich ein Projekt, was im Moment extrem geil läuft. Und Kamil,
mega.
Ich will jetzt mal kurz eine Zahl nennen. Ich hatte das, glaube ich, auch neulich schon mal gepostet. Also wir haben sage und schreibe jetzt über die Aufrufe, über unseren Podcast, über unsere Privatprofile und allem, was da so an Öffentlichkeit läuft, schon weit, also wirklich weit über 2000 Euro nach Südafrika shiften können.
Ja, also, krass, Mann.
Also krass. Wirklich krass, ne? Ich meine, wir hatten ja irgendwie einen Aufruf gemacht, dass auch 2,50 Euro oder 1 Euro schon hilft und die Leute haben...
Das sind ja 4000 Mark.
Das sind 4000... Ey, überleg dir das mal. Ja, und jetzt mal einen Rand hochgerechnet, wenn man jetzt mal überlegt, ne? 2000 Euro in Rand, das Ganze nochmal mal 16, dann liegen wir schon bei 32.000 bis 35.000 Rand. Und
ja, jetzt, das ist schon jetzt, richtig jetzt sick.
Überlegen wir mal, was eine Mahlzeit da kostet. Das hatte ich auch mal kurz erwähnt. Und zwar 6 Rand kostet eine Mahlzeit für ein Kind am Tag. Oder ich glaube sogar ein Versorgungsbeutel. Ja, und das ist.
Ja, aber Mann, das sind doch die Spenden und die Aufrufe, die wirklich jetzt auch über deine Mutter gelaufen sind und die auch wirklich Sinn machen, weil die nachvollziehbar sind. Fertig, ne?
Absolut.
Also es gibt ja viele Organisationen, die das auch machen, aber irgendwann verläuft sich das auch, wenn es riesengroß wird. Und so kann man einfach jetzt nur, also jedenfalls in unserer Welt, in unserer kleinen Podcast-Welt, können wir ganz klar sagen, das Geld, was gekommen ist, und Alter, 2000 Euro, das ist ja mein Stundenlohn hier für den Podcast.
Ja, eben.
Das ist echt eine Mega-Leistung. Und wer hat da noch mitgemacht? Ich glaube, der Noah, unser Fotograf.
Doc Ben Gehl, hier mein Kollege aus Wien. Ja. Da steht die Summe noch aus. Also da ist noch gar nicht veröffentlicht, wie viel da rumgekommen ist, weil der hat ein Spendenkonto. Also wahrscheinlich werden das...
Ja.
Ich will es gar nicht wissen.
Auf jeden Fall. Also Mega-Leistung auf jeden
vielen,
Fall.
Vielen
so.
Dank.
Und deshalb, also... Genau, vielen Dank auf jeden Fall dafür und deshalb, und da muss ich mich jetzt mal rausklinken, weil das mit der Verbindung nicht klappt, aber deshalb rufst du jetzt deine Mutti an, damit wir auch Beweise liefern können und du dich auch live on air in dieser Welt mit ihr unterhalten kannst und dich äußern kannst und sie sich auch.
Da hören wir schon, die Verbindung wird aufgebaut, es ist spannend. wird das Internet es schaffen, diese Verbindung nach Südafrika aufrechtzuerhalten. Hallo! Da ist es! Es hat geklappt! Es ist unglaublich! Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Awesome und Average. Und zwar die schon angekündigte Meine Mutter!
Ja, da ist es! Aus Plettenberg Bay!
Aus Plettenberg Bay! Mama, es ist Mittwoch auch bei euch, also es gibt keine tageweise Zeitverschiebung nach Südafrika. Erzähl doch mal bitte ganz kurz. Erstens, wie geht's euch? Wie geht's dir? Wie geht's den Hunden?
Uns geht's gut. Wir haben immer noch ganz tolles Wetter. Also von daher können wir zumindest den Garten genießen. Wir sind ja seit 5 Wochen im Lockdown, der sich hoffentlich am Freitag dann in die nächste Stufe bewegen wird. Aber der Lockdown war ziemlich strikt. Wir durften also das Haus nicht verlassen, außer um Lebensmittel einzukaufen. Und keine Dogwalks, keine Exercises. Alles geschlossen und von daher kann man nur sagen, mit Haus und Garten geht das alles wunderbar. Also wir können uns wirklich nicht beschweren. Ja. Das hat alles gut geklappt bisher. Aber wir hoffen natürlich trotzdem darauf, dass wir bald wieder an den Strand können. Einfach raus können und so langsam das Leben hier wieder ein bisschen mehr Raum einnimmt und man Menschen treffen kann.
Die kleinen Dinge im Leben, ne? Endlich mal wieder mit der Yacht rausfahren.
Ja, ganz genau. Mir reicht schon ein ganz kleiner Dogwalk ans Meer. Da bin ich schon happy.
Das glaube ich.
Absolut.
Dog, so heißt eure Yacht wahrscheinlich, oder?
Ja,
die 20-Fuß-Yacht.
Genau.
Hör mal, wie warm ist es bei euch im Moment gerade? Was sind für Temperaturen?
Also wir haben T-Shirt-Wetter, wenn die Sonne rauskommt morgens, also du kannst sagen, es sind immer noch gut 25 Grad, kann auch immer noch mal so auf die 27, 28 sich zubewegen, also das Wetter ist echt traumhaft.
Aber es ist Herbst, ne? Das ist ja richtig.
Ja, es ist Herbst und es ist eigentlich auch normalerweise so, dass erst im Mai das Wetter wirklich sich ändert und dann hast du mehr Regen.
Mayweather.
Ja, ganz genau, weil einfach auch die Tage kürzer sind. Ne? Die Sonne steht dann halt nicht mehr so steil und damit ist sie auch nicht mehr so heiß.
Die steile Sonne. Viele Menschen haben Probleme damit.
Die steile Sonne,
man kennt's.
Ganz genau.
Ja, man kennt's. Hör mal, Chris, wir haben gerade schon mal ganz kurz gesprochen über das Projekt People of Love und was da für unfassbare Summen zustande gekommen sind. Und du sitzt ja wirklich da an erster Quelle. Trotz Lockdown schafft ihr das ja irgendwie, da diese Versorgung möglich zu machen. Wie sieht das aus im Moment so praktisch? Was geht da ab?
Also, es gibt verschiedene Projekte, die eigentlich auch schon vor dem Lockdown existiert haben, weil es eigentlich immer schon Not da in den Townships gibt. Und da kümmert man sich halt eben vor allem um die Kinder, weil das oft diejenigen sind, deren Eltern arbeiten gehen. Da ist dann keiner, der sie betreut. Und die einzige Mahlzeit kriegen sie dann oft wirklich in der Schule. Die Schulen sind ja geschlossen und somit ist natürlich auch da keine regelmäßige Versorgung mehr da. Heißt, diese Initiativen,
ja,
unter anderem halt People of Love, gehen jeden Tag ins Township zu diesem Projekt, zu dieser speziellen Stelle und bringen Lebensmittel mit, die vorher jemand zu Hause gekocht hat. Und da wird dann einfach verteilt an die Kinder und inzwischen natürlich auch an Familien, die bedürftig sind. In Kranshoek, so heißt das Township, was 10 Minuten von hier weg ist, da gibt es eine ganze Menge Flüchtlinge aus Malawi, aus Simbabwe, die eigentlich auch überhaupt keinen Anspruch haben, hier vom Staat irgendwas zu bekommen. Also da ist einfach ganz, ganz viel Not und von daher ist es absolut essentiell und existenziell für die Menschen. Wir haben aber ein Projekt, das übergreifend ist. Also das heißt, wir bringen die Sachen, die wir hier zu Hause zubereitet haben, sprich Brot, Suppe, was
lecker.
Auch immer man halt vorbereitet für die Kinder, damit sie einfach auch so ein bisschen was Gesundes haben und eine warme Mahlzeit bekommen, zu einer Sammelstelle, weil wir uns ja nicht bewegen dürfen. Wir dürfen ja nicht einfach ins Township fahren und sagen, ich bringe da jetzt mal die Brote hin. Es gibt da eine Sammelstelle, montags wird da gesammelt und dann wird das verteilt an die jeweiligen bedürftigen Projekte. Darüber hinaus sind natürlich People of Love jeden Tag im Township. Also da ist sozusagen, ich arbeite denen zu. Das ist meine Arbeit, die ich da mache.
Also hier in Deutschland bei uns oder zumindest in unseren Umkreisen hat das echt krasse Wellen geschlagen. Und also wenn ich mir überlegt habe, irgendwie vorgestern oder so, als ich die Story dazu gemacht habe, meiner Story, da hagelte es wirklich in meinem Nachrichtenverlauf PayPal-Fotos, ne? Und da haben die Leute mir geschickt, was sie da gespendet haben, ohne das auch selber an die große Glocke zu hängen, ne? Also da hat keiner jetzt irgendwie gepostet und gesagt, ich habe hier gespendet, sondern das waren, die Leute haben 30 Euro gespendet und dann dazu geschrieben, tut mir leid, dass es nur so wenig ist, ne? Und ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, 30 Pfennig wären schon hammergeil gewesen. Also ja. Ein großes, also
es hätte, 30 ja. Reichspfennig.
Reichspfennig, genau. Wir hätten es schon getan.
Also da, wenn ich da jetzt noch mal ganz kurz auf diesem Wege ein ganz, ganz dickes Dankeschön aussprechen kann, weil du hast mir das ja auch direkt weitergeleitet. Und ich muss sagen, ich bin einfach total überwältigt. Ich habe das direkt an People of Love auch weitergegeben, eure Nachrichten. Und die Überweisung wird auch jetzt zum Ende der Woche stattfinden. Die freuen mich also schon total, weil...
Party!
Braucht ihr auch noch andere? Ja, Party ist gut. Also da wird einfach, ob es Toilettenpapier ist oder was auch immer, dann gekauft. Die freuen sich einfach total und ganz, ganz vielen Dank an euch, dass ihr an uns gedacht habt.
Also ganz ehrlich, das sind Sorgen, die der Mensch hat, ne, auf der Welt. Und wir, also ich meine, ja, wir sind halt ein hochentwickeltes Land hier. Wir dürfen auch über solche Dinge diskutieren, wie wir es gerade tun. Aber es gibt ganz andere Nöte und da sind wir wirklich froh, dass wir da helfen können. Man sollte sich mal wieder auf das besinnen, absolut, dass wir hier halt nicht hungern müssen, dass wir irgendwie Klopapier haben, dass das Wasser aus der Leitung kommt, dass die Elektronen durch die Leitung flitzen, wir hier so ein iPad laden können. Und selbst da jammern die Leute ja noch rum. Also,
mein E-Bike konnte nicht richtig geladen werden, das hat 8 Stunden gedauert. Jetzt komme ich gar nicht am Sonntag vom Baldeneysee nach Düsseldorf. Scheiße.
Also, Projekt läuft. Richtig geil. Unbedingt. Und worauf freut ihr euch denn, Mom, wenn ihr jetzt sozusagen Lockdown-Canceling wieder habt? Was ist denn so das Erste? Du hast ja jetzt schon gesagt, ans Meer mit den Hunden. Sonst irgendwas, was irgendwie total fehlt da unten? Mangos pflücken? Weiß nicht, irgendwie irgendwas in die Richtung?
Ja, nein, es ist halt, das sind wirklich die kleinen Dinge. Es ist einfach, dass man mal wieder jemanden treffen kann und ein bisschen mehr Socializing machen kann, ne? Wir sind einfach keine, wie soll ich sagen, Eremiten oder Lebewesen, die alleine leben möchten. Wir möchten mit anderen zusammenkommen, wir möchten uns austauschen, wir möchten uns auch umarmen und vor allem füreinander da sein. Und das ist, glaube ich, das, von dem ich hoffe, dass es sich irgendwie hält, ne? Dass wir das so in unsere neue Realität einbauen, dass wir uns einfach mehr umeinander kümmern.
Und jetzt letzte Frage noch von uns. Wie begegnen die Kinder euch oder dir? Wie macht sich das so bemerkbar? Sehen die oder wissen die diese Hilfe zu schätzen oder sind die überhaupt in der Lage, das so nachzuvollziehen, was da passiert? Oder wie konfrontiert man so mit denen? Das würde mich mal interessieren, wenn man da so vor so einem Kind steht. Und ich meine, ich habe das ja selbst die Erfahrung gemacht, war selbst im Township und die sind wirklich unfassbar dankbar. Aber wie äußern die das? Ich meine, wahrscheinlich schlingen die sich einfach das Essen rein und haben Hunger, ne? Punkt.
Ja, einerseits, die sind schon auch geduldig und warten auch, bis sie was bekommen. Und sie essen das auch eigentlich mit Freude. Also ich würde nicht sagen, dass sie das runterschlingen. Ich glaube, dass sie das schon sehr zu schätzen wissen. Mhm. Und die freuen sich einfach, die Kinder. Also die sind irgendwie so unschuldig. Also da...
Einfach satt sein.
Einfach satt sein und einfach auch wissen, da ist jemand, der kümmert sich um uns.
Cool.
Das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Die Kinder können sich satt essen und wir können uns satt sehen an Talkshows. That's the difference.
Ja.
Between Europe and Africa.
Nee, also irgendwie sowas. Talkshows haben die nicht. Aber sie können dann einfach spielen.
Ja.
Die sind halt, Kinder sind halt unbedarft.
Müssten wir auch mal wieder mehr machen, aber leider sind die Spielplätze ja auch schon
ganz
zu.
Ganz genau. Ja.
Und schon also, vor allem noch. Schon.
Ich kann nur
sind
sagen,
schon zu.
Wer auch immer Südafrika kennt und hier runterkommt nochmal, um uns zu besuchen, ihr seid herzlich eingeladen, euch das anzugucken. People of Love und die Kinder kennenzulernen.
Geiles Ding. Also ganz ehrlich, wir haben ja für uns auch die Entscheidung gefällt, nur so als Feedback auch hier direkt live in der Sendung. Wir wollen unser Camp unbedingt wieder machen. Wir hatten ja kurzzeitig mal aus finanziellen Bedenken gesagt, wir machen es nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das Beste, was wir jetzt machen können, ist das durchzuziehen. Also nicht nur, weil wir Bock drauf haben, sondern auch einfach ein bisschen Geld nach unten fließen zu lassen und dem Land zu helfen. Ich meine, es gibt 1 Million Länder, die Hilfe auch brauchen. Also viele Länder gibt es auf der Welt nicht, aber zumindest irgendwie ein paar hundert. Aber ich denke, in Südafrika weiß man irgendwie, wo es hingeht und das ist so ein lebensfrohes Land. Von genau. daher, the camp will go on. Chris, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du zur Verfügung gestellt hast. Jetzt darfst du wieder zurück ins Township gehen und wieder Tüten packen. Der Job ruft. Ja. Fließbandarbeit, ne, sozusagen. Nein, also genieß den Tag.
Dankeschön.
Wir haben heute auch einen ganz entspannten Tag. Und ja, wir freuen uns, in Kontakt zu bleiben.
Machen wir. Und euch beiden vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Immer Zeit, jederzeit wieder. Danke dir, Chris. Klasse. Küsschen.
Ja, tschüss. Küsschen.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank für die Aktion und dass wir sehr viel Geld gesammelt haben. Und das ist ja wirklich krass, wenn man überlegt, wie das hier alles begonnen hat. Und wenn das irgendwie monetär sich auswirkt, ist echt schon richtig krass.
Hammer, oder?
Machen wir mal einen harten Schnitt von der Realität in die scheinbare Realität. Ich muss dir ganz kurz erzählen, was ich die letzten 6 Tage hier im Netz gemacht habe.
Hau raus.
Ich habe mich wirklich mal in die Gruft begeben, will ich schon sagen. Und ich habe Gespräche angenommen. Ich habe Menschen, die, ich sag mal, das Savior-Naidismus Syndrom haben oder na, also die einfach de facto das Coronavirus leugnen, habe ich zum Gespräch gebeten und habe sozusagen unter den Posts auch kommentiert und habe auch zum Teil dann nachher privat mit denen geschrieben. Und ich will einfach nur, also ich will jetzt hier nichts Wesentliches zur Menschheit loswerden. Ich will einfach nur sagen, dass das, was da auf einen trifft, erstens so viel Energie frisst. Also es frisst so viel Energie, mit solchen Menschen zu sprechen. Und da wird sich zum Teil auf die germanische Heilkunde bezogen. Ich weiß nicht, ob du diesen Channel mal gesehen hast. Ich will jetzt nicht sagen, wie der heißt, sondern er kriegt ja nachher noch irgendwie Werbung, was er nicht verdient hat. Aber ich will nur sagen,
nein,
dieses Video, was da beginnt, das beginnt schon damit, dass die sagen, heute ist der 19. März 7528.
Dabei ist auch 5360, das stimmt doch überhaupt nicht.
Weißt du, wonach die sich richten? Nach der Erschaffung des Friedens im Sternentempel.
Ja gut, aber da war ich ja dabei. Digga, das war ein richtig geiler Schwertkampf da, mit diesem Laserschwert. Mein Gott, nee.
Und dann direkt im nächsten Satz heißt es, am vergangenen Montag hat irgendwie ein Arzt in Italien bekannt gegeben, dass Menschen gestorben sind. Und dann haben sie diesen Fakt genommen und gesagt, aber Leute, achtet mal auf den Hintergrund. Da ist ein Yale-Wimpel an der Wand. Und Yale, falls ihr es nicht kennt, ist zufällig die Stadt, wo auch Skull in Bones den Orden hat. Und das ist ein tiefschwarzer und satanischer Orden. Bla 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 bla. Also da kommst du doch nicht mehr raus aus der Sache, oder? Ich glaube, aus dieser Krise gerade, Corona-Krise, entstehen wirklich fundierte Krankheiten demnächst. Also sowas wie Corona-Wahnsinn oder Corona-Phobie oder bipolare Corona-Störung. Oder
Coronopressionen, haben wir ja schon mal darüber gesprochen.
Koronische obstruktive Lungenerkrankung.
Koronare Herzerkrankung. Boah, nicht schlecht.
Ja, ist schon echt hart. Also ich habe da gibt's auch keine Antworten zu, aber ich glaube, den Corona-Wahnsinn, den wird es schon geben und die Corona-Depression, glaube ich, auch. Also sowas in der Art. Und dann auch noch so Kleinigkeiten wie jetzt mit dem Mundschutz, so eine, weiß ich nicht, Corona-Aspirationspneumonie, weil man in den Mundschutz kotzt und das dann wieder, weißt du?
So. Ach du Scheiße, ey.
Geil. Hey, Alter, das war meine Woche. Das werde ich so jetzt nicht mehr weiterführen. Das war auf jeden Fall sehr krass. Egal, kommen wir mal zum Feedback. Wir haben nämlich wirklich, wirklich viel Feedback bekommen und auch noch Feedback aus der letzten Woche, weil ja, was bringt es mir, das Feedback durchzugehen und dann mit Jürgen zu kommentieren? Das macht keinen Sinn aus der letzten Folge. Deshalb, ich will mich mal ganz kurz nochmal bedanken, immer noch für den Podcast 112. Hier zu nennen auch den Alex, der auch übrigens die Handschuh-Challenge mitgemacht hat und bestanden hat.
Habe ich gesehen. Sehr, sehr geil. Ja. Wie viele Aufnahmen hat er wohl gebraucht dafür?
Natürlich eine.
Ja, klar.
Nein, okay. Er schrieb mir eben noch und sagte, boah, 10 Minuten meines Lebens, die ich nie mehr wiederbekomme. Ja, deshalb warte ganz kurz an Alex. Applaus für die Handschuh-Challenge.
Goes out to you.
Danke an Julchen, an Melanie, an Jessica, Maxima, Madeleine. Markus übrigens schrieb, er kennt den Herrn Tipp, den Lehrer. Den kennt er wohl auch.
Nee.
Ja, der war wohl mit dir in derselben Schule, auf derselben Schule.
Oh, ja, geil. Erdkunde. Ich bin direkt wieder im Unterricht.
Und grundsätzlich merke ich jetzt gerade an den Feedbacks, dass die meisten Zuhörer so in der 12., 13. Folge hängen. Also die hören jetzt ganz akkurat die Folgen nach und nach und geben uns dann Feedback zu den aktuell 11. Folgen und 12. Folgen und so weiter. Das ist immer sehr spannend, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich hab de facto einfach vergessen, was ich manchmal gesagt habe.
Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Folgen haben. Das gibt's auch gar nicht.
Ja, ich habe ja 12 selber aufgenommen. Ich kann ja Stimmen super gut imitieren. Jürgen Milzki zum Beispiel letzte Woche.
Hast du echt?
Mega.
Das hast echt,
also hat keiner gemerkt.
Gut gemacht. Wirklich. Also echt cool gemacht.
Das war richtig. Das
muss
gut.
man mal sagen. Geil.
Ja. Aber hier zu nennen auch, da kam Feedback rein. Ja, krass, mit der Weintraubenfrau, die ich mal erwähnt habe, dass die Weintraubenfrauen jetzt im Edeka und beim Rewe wegfallen, weil die ja mit den Fingern nicht mehr nach den Weintrauben greifen können. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ne? Ich hasse die Avocado-Frauen. Ich hasse die Avocado-Frauen, die auf den
drücken,
Avocados rumdrücken.
Die drücken, ja.
Genau. Ah ja, gut, ey, könnt ihr machen.
Beste.
Na gut, in diesem ganzen Feedback geschwulst, sagt man das überhaupt, sind noch zwei Fragen. Ich glaube die wir ganz gerne mal beantworten können.
Sehr gerne.
Und zwar Frage von der Jessie. Die ist einfach zu beantworten. Wie viel Zeit nimmt der Podcast für euch in Anspruch? Macht ihr das alleine?
Also, wie viel nimmt der in Anspruch? Tatsächlich, wie man das so kennt, auch von einer Personal-Trainings-Coaching-Stunde für alle Personal-Trainer da draußen. Man braucht so ein paar Minuten Vorbereitung, ein paar Minuten Nachbereitung. Natürlich telefonieren Kamil und ich immer vorher nochmal ganz kurz und gehen die Sendung einmal 1:1 vorher durch.
Das Skript.
Ja, also, mindestens 3 Stunden, nein. Also wir machen das oft sehr spontan, also wir verabreden uns natürlich konkret, aber wir brauchen oft, die Folgenzeit, beziehungsweise dann addier nochmal das Weggeschnittene dazu, was du noch schneidest, Kamil, eine Stunde, anderthalb plus nochmal ein bisschen Vor- und Nachbereitung, lass es mal 2 Stunden sein. Anderthalb, 2 Stunden, das kommt schon ganz gut.
Ja, ich denke auch. Also es geht ja auch darum, um die effektive Vorbereitung, die wir, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, dann notiere ich mir das einfach in den Notizen.
Ja, immer.
Und das war's auch
immer.
Schon. Also dann, ich meine, ganz viele Gespräche ergeben sich ja hier nicht geskriptet oder sowas, sondern sind einfach frei rausgesprochen und so würden wir, und so kam ja auch die Idee, so würden wir halt auch miteinander schnacken, wenn wir uns beide im Swingerclub getroffen hätten oder so, ne?
Also, ganz genau.
Nee, aber so richtig. Schnacken wir halt auch, wenn wir auf Station sind und oder irgendwie fliegen gehen oder Projekte machen. Deshalb ist das eigentlich hier, was wir machen, 1:1 immer und immer wieder ein Gespräch von 2 Dummköpfen, die irgendwas sich erzählen. Und
die noch
das war's.
Dummeres Zeug labern. Also eine dumme Subtraktion, um das mal mathematisch auszudrücken.
Genau, also das war's einfach. Es ist nicht so kompliziert.
Und wir haben auch kein Team.
Ihr seid das Team.
Ja,
Mann.
Das ist philosophisch. Ihr, also letztendlich muss man sagen, die Content Generator seid ihr Interakteure. Ja,
total.
Ihr seid die Regie, wenn man so möchte. Wir sind die Produzenten, ihr seid die Regie.
Ihr seid die Executives. Das
immer neu geschrieben.
Oh. Wir können ja eigentlich für die nächsten Folgen auch mal Sprachnachrichten einfließen lassen. Vom Team. Einfach mal ausschreiben, hier Leute, schickt uns Sprachnachrichten. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt technisch verwursteln kann, wenn das über Instagram kommt. Da werde ich aber sicher einen Weg finden. Und lassen wir einfach mal einfließen.
Auf Kassette aufnehmen und laut abspielen mit dem Kassettenspieler.
Stimmt. Hast du eigentlich früher auch bei 1Live immer die Songs aufgenommen mit dem Kassettenrekorder?
Ich hab die wildesten Aufnehmtricks gehabt. Ich habe dann so einen Ghetto-Blaster batteriebetrieben vors Radio gehalten und so Geschichten.
Ich
und
auch.
Genau, richtig. Ja. Und dann gab es irgendwann diese geile Kassette mit dieser Schnur dran. Kennst du die noch?
Ja, natürlich. Ja, also überhaupt auch. Die Kassette konnte man auch verbinden. Ne? Du konntest ja ganz lange noch im Kassettenspieler im Auto konntest du noch
abspielen.
Und es hat alles geklappt.
Ja, mega, es hat alles geklappt. Es hat immer irgendwie geklappt.
Genau,
immer
es hat alles auf seine Art und Weise irgendwie geklappt und es wurde nicht hinterfragt, wie es klappt, sondern das war der aktuellste Stand und es hat geklappt. Naja gut,
es hat immer
Madeleine
geklappt.
Fragt noch. Also jedenfalls, Jesse, danke für die Frage. Also Podcast nimmt nicht de facto so viel Zeit in Anspruch, dass wir es lassen, ganz einfach. Und dann kommen wir zur nächsten. Madeleine sagt nämlich, großen Respekt davor, dass ihr so offen und ehrlich über die Arbeit in der Klinik sprecht. Weiter so. Vielen Dank. Ich lag 2019 auf einer Intensivstation und kann mich, Schmerzmittel sei Dank, nur wenig an die Zeit erinnern. Das, was mir aber in Erinnerung blieb, war, dass die Pflegekräfte häufig durch die Zimmer rannten und zu Notfällen gerufen wurden. Als sie gerade rannte, wo ist denn jetzt die Frage? Genau. Wie viele Patienten betreut ihr eigentlich, ist die Frage.
Spannend. Also, das kommt ja total drauf an. Also, man muss jetzt unterscheiden zwischen Empfehlungen und Realität. Ne? Also, fangen wir vielleicht mal bei mir ganz kurz an. Also ärztlicherseits ist es so, dass wir so eine 10-10-Aufteilung haben. Das heißt, ein Intensivarzt ist auf einer Intensivstation so für bis zu 10 Patienten zuständig. Oft hat man aber auch mal weniger. Viel mehr werden es eigentlich nicht, wenn die Personalsituation gut ist, muss man ehrlich sagen. Es können natürlich auch mal 12, 13 sein, aber das ist auf einer Intensivstation schon grenzwertig. Also die Empfehlung von der DIVI, von der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin oder Intensivtherapie, lauten ganz klar, dass ein Arzt so maximal 12 Patienten betreuen sollte. Ne? Das kann unter Umständen schon viel zu viel sein, das kann aber auch entspannt sein. Das ist immer total unterschiedlich. Also ein Patient, das kennen wir alle, kann einen die ganze Nacht beschäftigen, während man froh ist, dass 9 irgendwie nicht wirklich intensivpflichtig sind. Und es gibt auch Dienste, wo es super ruhig ist. Also der Mix macht's, aber 1:10, 1:8, 1:7, das ist immer so die Zahl bei uns. Ne? Wie sieht's bei euch aus, Kamil?
Ja, und natürlich hängt es auch sehr, sehr, sehr davon ab, was das für Patienten sind. Und das muss man ja schon erwähnen, aktuell liegen im Großteil schon sehr aufwendige Patienten auf der Intensivstation. Also die haben sich ja wirklich angehäuft, weil das immer Langlieger sind aktuell, also auch die Corona-Patienten, die wir betreuen, sind, wenn die was können, dann können die halt lange da liegen, weil das wirklich sehr langwierig ist. Und es sind also wirklich kaum noch Patienten in den Stationen oder auf den Stationen, die keine Beatmung brauchen.
Ne? Ja, das ist so.
Weil einfach jetzt der, ich sag mal, der etwas mildere Verlauf, auch so schnell es geht, auf weitere Stationen verlegt wird. Bei uns ist es aber generell so, ich glaube, der aktuelle Schlüssel bedeutet 2,5 Patienten für die Pflegekraft. Und im Nachtdienst sind es 3,5 auf Intensivstationen. Weil man einfach noch trennen muss zwischen den Fachbereichen und den normalen Stationen. Ne? Also eine Intensivstation braucht logischerweise mit allen Geräten und allem Aufwand mehr Aufwand an einem Patienten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und 2,5 Patienten ist auch eine Challenge zum Teil. So wie bei dir mit den 10 Patienten oder 12. Während es auf einer Geriatrie auch in der Summe genauso eine Challenge ist. Aber man, ich sag mal, hin und wieder etwas zeitverzögerter agieren kann.
Ja, absolut.
Und deshalb, das ist auch der Unterschied neben den generellen Abläufen auf Intensiv oder im Vergleich Intensiv-Normalstation sind einfach auch die inhaltlichen Sachen komplett anders. Ne? Du hast ja einfach so ein paar Regelmechanismen auf Station, die du als Pflegekraft erfüllst. 3- oder 4-stündlich machst du Laborwerte, das Röntgen kommt, CT-Fahrten finden statt, also beatmete CT-Fahrten. Du bedienst die Maschinen, du schließt dich mit dem Arzt zusammen, du nimmst an der Visite teil, du versorgst den Patienten natürlich auch, du versorgst die Programme in denen die Patienten sind, also sagen wir mal, du willst einen Patienten von der Beatmung entwöhnen, also versuchst du ihn in deiner Schicht zu entwöhnen oder zu trainieren, du kommunizierst mit den Angehörigen, die Ärzte aber natürlich auch, also das sind ganz, ganz, ganz viele inhaltliche Sachen, die dann am Ende auch bedeuten, dass 2 Patienten absolut genug sein können. Und das ist in den meisten Fällen auch so. Und wenn dann so Geräte wie, ich sag mal, eine Herz-Lungen-Maschine dazukommt, dann reicht auch ein Patient.
Ja, also es heißt ja auch nun mal Intensivstation. Und wir kümmern uns halt dort eben auch intensiv, also sowohl menschlich als auch apparativ, um die Patienten. Und ich glaube, das ist schon die Spitze auch der Überwachungsmöglichkeiten in der Medizin. Also es gibt viele Normalstationen, wo wirklich das Monitoring, also das Anschauen, Ansehen, Messen des Patienten, weiß ich, einmal pro Schicht stattfindet. Da wird einmal ein Blutzucker gemacht, einmal ein Blutdruck, da wird einmal auf den Patienten drauf geguckt, einmal die Decke hochgemacht. Auf der Intensivstation haben wir ja ein Non-Stop-Feedback. Das ist ja also die ganze Zeit ein einziges Senden, Empfangen und Feedback geben. Also man ist ja die ganze Zeit in einer Kommunikationsschleife mit dem Patienten. Also sei es durch die Apparate, sei es durch die Laborwerte oder eben natürlich durch die persönliche Visitation. Und das erfordert halt eine ständige Vigilanz, also so eine richtige Intensivvigilanz, so kann man das nennen.
Ja, und man erhält natürlich auch super schnell immer und immer viele Informationen, auf die man reagiert. Ja. Ne? Das ist ja genauso. Absolut. Also eine Information zu erhalten ist ja die eine Sache, aber darauf immer reagieren zu müssen, ist ja dann das andere. Und die erhältst du ja im Sekundentakt. Du hast wirklich den Monitor, der dir jedes Mal in Millisekundenform sagt, was passiert gerade da. Ja, deshalb, also das ist für mich auch die Spitze der Überwachung und auch die Spitze der Zusammenarbeit. Deshalb auch umso wichtiger, gerade für dich, der dann ja 10 Patienten in der Summe hat, umso wichtiger, dass die Pflegekräfte verstehen, was sie machen und dass man sich da gut zusammenschließen kann. Das ist so vielleicht der Endsatz der ganzen Frage.
Ein hochdynamisch komplexes, multimodales, interdiszipläres Arbeitsumfeld.
Toll,
geiles
toll.
Geiles Wort, oder?
Ah, toll. Gut. Madeleine, ich hoffe, damit ist es soweit beantwortet. Ansonsten an Feedback, gehen wir das Stück für Stück demnächst auch wieder weiter. Denn wir haben jetzt echt schon wieder was geschnackt, aber ich habe noch ein Spiel und wir haben noch das Lagerfeuer und den Bizepskanzler. Alter, ich beeil mich mal. Ha, Spiel, bist du bereit?
Ich bin da.
Pass auf. In meiner ganzen Woche, als ich mit den ganzen Aluhüten gesprochen habe, ist ein Satz immer und immer wieder gefallen, der mich Ja, der nervt mich gar nicht mehr schon. Das ist mir eigentlich Peng, aber der kommt immer so als Hauptargument. Nämlich der Satz, dass Jens Spahn, Gesundheitsminister aktuell, ja in dem Sinne keine Ausbildung im Gesundheitsbereich gemacht hat. Ne? Er ist ja Bankkaufmann. Wie kann man also einem Bankkaufmann trauen?
Auch da gibt's Corona.
Nach diesen Gesprächen kam mir folgendes Spiel auf. Ich möchte, dass du errätst, welche Berufe die Politiker, also jetzt nicht die aktuellen, sondern generell alle, die mal so ein bisschen nach vorne getreten sind, welche Berufe die Politiker damals so hatten. Und ich hoffe, du errätst gar keinen.
Ja, mal schauen.
Also wir spielen gerade, welche Jobs hatten die Politiker? Und ich fange an mit einer Dame, die du sehr wahrscheinlich, die müsstest du kennen. Renate Schmidt, damals SPD, wurde letztendlich in den 90ern stellvertretende Vorsitzende in der SPD-Bundesfraktion und später Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Was meinst du, was sie gelernt hat?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine mich an Pädagogik zu erinnern. Lehrer, kann das sein, dass sie Lehrerin war?
Renate Schmidt, nein. Renate Schmidt war Programmiererin bei Quelle.
Die hat Schüler programmiert in der Schule.
Ja. Versandhaus Quelle.
Meine Quelle.
Stimmt, das war der Slogan, ne?
Meine Quelle.
Ja, die Quellenangaben, die fehlen mir wirklich bei ganz vielen Aluhüten.
Krass.
Ne? Ja.
Krass.
Mega, oder? Programmiererin. Wow. Ist trotzdem was aus ihr geworden.
Hat sie den Quellcode programmiert oder was?
Ja, den einzigartigen, 1987. Einzigartigen auf dem allerersten Amiga.
Amiga.
Genau.
Hab ich auch.
Okay, Guido Westerwelle, FDP. Vorsitzender der FDP und wurde auch Vizekanzler. Was meinst du? Guido Westerwelle.
Guido Westerwelle war vorher...
Hör auf zu googeln.
Ich google nicht, auf keinen Fall. Mach dir da keine Sorgen.
Okay.
Vielleicht, der ist kein echter Jurist, ehrlich gesagt. Ich denke, dass der auch irgendwas im Bereich Finanzen gemacht hat. Schwierig. Ich leg mich fest, Grundschullehrer.
Ich leg mich fest, Stuntman. Geil. Ja. Rechtsanwalt war er.
Ja, okay, siehste, war ich gar nicht so schlecht unterwegs, oder?
Ja, viele sind Rechtsanwälte oder waren Rechtsanwälte.
Klar. Oder Linksanwälte sind auch häufig.
Manchmal auch, Mitanwälte gibt's auch oder einfach...
Anwälte der Toten.
Ja, Kreisanwälte gibt's alles. Ja. Ich glaube, ich würde mich sehr schwer tun, wenn ich da irgendwelche RAF-Leute vertreten müsste. Wenn du genau weißt, ey, Alter, du hast das gemacht.
Der Depp ist schuld, du kannst nichts machen, ja.
Du hast es gemacht. Also ich glaube, da musst du dich echt sehr von lösen. So wie wir uns davon lösen müssen, Patienten die Schuld für ihre Erkrankung zu geben. Ne?
Rauchern zu sagen, dann bin ich deshalb abgefahren.
Genau, weil wir können uns, ist ja auch klar, wir können uns nicht über diese Menschen stellen. Es ist natürlich offensichtlich zum Teil, was da dazu geführt hat. Und der Rechtsanwalt, Hut ab, also zum einen sind das sehr unangenehme Menschen, muss ich auch sagen, wenn man mit denen redet, zum Teil.
Ja, oft so sehr abgebrüht und so sachlich, man sieht so gar keine Emotionen, aber es geht auch nicht.
Ja,
die Juristerei hat auch mit Emotionen halt nichts zu tun, muss man halt voneinander koppeln. Ne?
Angela Merkel übrigens auch nicht, ne? Angela Merkel wird ja auch immer vorgeworfen, Emotionswrack zu sein, aber die Frau ist absoluter Analytiker. Da kommen wir auch zur nächsten Frage, was meinst du? Ich glaube, du weißt es auch, welchen Beruf hat sie erlernt?
Ja, Physikerin. Sie ist promovierte Physikerin. Das wissen wir ja. Genau wie ihr Mann übrigens, der Joachim.
Ja.
Ne, der ist auch Physiker. Der ist Professor für Physik.
Und das macht's ja auch aus. Ne? Also total analytisch unterwegs, rational.
Absolut.
Was sehr wahrscheinlich auch zu 80% genau das Richtige ist. Aber diese 20 Pareto-Prozent, die noch dazukommen, die bringen dann halt den kleinen Bürger auf.
Aber die machen die Mutti halt. Ich finde, dieses Verhältnis stimmt bei ihr. Sie ist einfach, ich finde, sie ist eine gute.
Ja, ich finde auch absolut gute Person. Nicht in allen Punkten, aber es ist auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, die Frau irgendwie zu diskriminieren oder anzugreifen. Und man muss auch ein bisschen, das muss ich jetzt auch mal sagen, ohne dass ich jetzt hier CDU, SPD oder irgendwelche anderen Parteien bevorzugen will, aber generell, Leute, habt doch mal ein bisschen mehr Respekt vor diesem Beruf einfach. So, das ist
ja, vor allem vor diesem. Ja. Vor allem vor dem Kanzlerberuf, weil ich meine, das ist nun mal die Sammelstelle für alles. Das ist wie so ein Müllbecken. Die ist einfach das Klärwerk.
Ja,
da wird die ganze Scheiße abgeladen und sie muss das klären und dann nachher wieder sauberes Wasser rausleiten. Ja, ist ja so, ne? Das stinkt wie Hulle.
Ich habe auch eine Kollegin, die in der Politik ist und die macht das aus Überzeugung und das ist ja auch der Antrieb. Ja, du willst was für das Volk tun, du willst was bewirken und du musst auch was bewirken, weil sonst kommst du gar nicht hoch in deiner fucking Kommune dort, ne? Und das ist nun mal der allererste Antrieb, den jemand so hat und da noch dann irgendwann Kanzlerin oder überhaupt mal Bürgermeister zu werden oder Minister zu werden, das sind so, so viele fucking Schritte, wo diese Person so, so viel mehr für das Land schon gemacht hat, als jeder Aluhutträger, ne? Und das muss man einfach mal respektieren, egal wer es ist. Na gut, kommen wir zum nächsten. Franz Müntefering, kennst du den noch? Der war mal Vizekanzler.
Auf jeden Fall, der Müntefering, das ist auch so ein Geldjongleur gewesen in unserem Land, ne?
Absolut.
Absolut. Franz Müntefering war, der hat bestimmt irgendwas auch mit Knete gemacht. Der war bestimmt Bankfilialleiter, oder? Nee, lass mich kurz überlegen.
Fast.
Ich weiß, Vorstand von einem großen
dass man direkt immer drauf schließt, so, der muss bei einem großen irgendwas gewesen sein. Ja, bei einem großen.
Ach, verdammt, sag es.
Da fällt mir gerade ein, es gab mal eine Studie, wo Menschen gezeigt wurden und Professoren und so weiter. Und dann wurde gefragt, was meint ihr, wie groß dieser Professor ist? Ne? Die Leute, die sagten alle, der muss 1,90 sein, der muss 1,95 sein. Ja. Ne? Es wird einem einfach nicht zugetraut, dass ein Professor oder ein Upper-Standing-Mensch, dass der 1,60 sein kann oder 1,55.
Ja, so ein Tom Cruise.
Ja, genau, Tom Cruise.
Das ist immer 1,60 oder was, ne? Ja.
Oh Mann, ey. Franz Müntefering, Industriekaufmann. That's it.
Ach ja, stimmt.
That's it. Aber sehr früh dann für die SPD engagiert oder wie es damals hieß. Ich glaube, die SPD gibt's schon was länger, aber davor gab es ja immer so Auswucherungsparteien, bis das dann zur SPD wurde. Ja, also darum geht es ja auch wieder in seiner Story. Ne? Sehr früh in die Politik gegangen und sich für seinen Wahlkreis engagiert. Gerhard Schröder,
der war Gaskaufmann bei Gazprom. Gerhard Schröder, ich glaube, der war auch Jurist. Soweit ich weiß.
Ja, das stimmt. Also er hat auch Einzelhandelskaufmann gemacht und später
Einzelhandelsjurist.
Als Einzelhandelkörler. Einzelhandelskaufanwalt. Genau, er setzt sich ausschließlich für den Einzelhandel ein. Genau. Okay, dann noch die letzten, die letzten drei Beispiele. Ursula von der Leyen, CDU.
Ja. Die ist Ärztin, die ist promovierte Ärztin.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und auch da muss man ja sagen, ne, zum Thema Beruf und dann auch das Amt, was man annimmt, ist ja Außenministerin gewesen, glaube ich. Ja, müsste auch.
Und jetzt Europaparlamentspräsidentin.
Richtig, Europaparlamentspräsidentin. Das ist ein fucking krasser Job. Wow.
Ja,
kannst du bei Scrabble. Ich
auf Französisch gewinnen. Immer einen daher hast du. Le Covid-19. Ja. Finde ich übrigens total geil. Covid-19. Wenn ich französisches Fernsehen gucke, ja.
Dann da fällt mir ein, überhaupt das Wort.
Du siehst den Covid-19.
Da fällt mir ein, überhaupt das Wort Quarantäne, woher das kommt. Das wollte ich sowieso schon mal hier einfließen lassen. Das ist ja ein.
Quarante.
Es ist ja ein alt hergebrachter Seefahrerbegriff, weil. Ach, da klingelt es bei dir. Kommt Lulu?
Ja, da darf ich mal ganz kurz rangehen. Erzähl mal weiter, bitte.
Ja, ich erzähl mal weiter. Also Quarantäne, für alle, die es nicht wissen, stellt ja im Grunde einfach nur das italienische Wort quaranta dar, also 40. Und ich glaube, das war zur Zeit der spanischen Grippe, muss das gewesen sein. Ja, genau, als die Seefahrer dann durch Europa gefahren sind, ich glaube, die lagen dann vor Venedig an, da wurde dann beschlossen, ey, Alter, bevor ihr uns hier irgendwie die Pest nach Venedig reinbringt, bleibt ihr jetzt einfach mal so, sagen wir mal, 40 Tage auf dem Schiff.
Auf Quarantäne.
Und daraus ist dann sozusagen das Wort Quarantäne entstanden. Ich wundere mich jetzt, es könnte natürlich ja auch in diesem selben Moment dazu kommen, dass die Regierung in Venedig sagt, ey, ihr müsst 32 Tage auf dem Schiff bleiben, dann würde das Ganze jetzt ganz anders heißen. Dann würde es halt, ich hab's hier gerade offen, 22 heißen. Oder?
Covid-19. Le Covid-19.
Also ihr müsst einfach 27 müsst ihr sein. Ja. 23. Und dann bestellen wir uns alle wieder unsere heißgeliebte Pizza Contaminare und dann war's das. Naja, daher kommt auf jeden Fall der ganze Driss. 40 Tage und ich glaube, die haben wir auch quasi jetzt fast erreicht. Ne? Wir haben, wann wurde die Ausgangssperre hier oder die Kontaktsperre?
Anfang März, ne, war das, ne?
Kommt hin.
6. März oder sowas. 6. oder 9. März, meine ich,
war es gewesen. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe noch zwei. Ursula von der Leyen haben wir. Und dann habe ich, ich mache noch einen letzten. Und zwar einen Menschen, der doch wirklich sehr, sehr, sehr häufig gelobt wurde und den man, glaube ich, überhaupt gar nicht ansehen kann, was er gemacht hat. Joschka Fischer.
Ach, Joschka Fischer, der bei den Grünen, der alte Marathonläufer, ne?
Außenminister, Vizekanzler unter Kohl, Joschka Fischer.
Aber was hat er denn beruflich gemacht? Ich meine, er war auf jeden Fall, das weiß ich, er hat auf jeden Fall nach seinem Arbeiten bei den Grünen, war der auf jeden Fall bei gewissen Unternehmen, ich glaube in der Energiebranche tätig, aber ob der da was gelernt hat,
Davor.
Der muss Lehrer gewesen sein.
Er hat eine Lehre zum Fotografen gemacht und diese abgebrochen. Er hat im Grunde de facto erstmal nichts gelernt.
Hat er bei dir die Ausbildung gemacht oder was?
Bei mir, ja. Ich hab den sofort rausgeworfen. Er hat die Kamera immer falsch rumgehalten.
Raus!
Ja. Er hat immer durch die Linse geguckt, vorne durchs Objektiv und sagte, ja, komisch, ich kann hier überhaupt nichts machen.
Komisch, so, ne? Ich sehe nur Fischer.
Ja. Covid.
Covid-19.
Ja, nee, aber echt krass. Aber das zeigt einfach mal, auch Joschka Fischer und alle, das zeigt einfach mal, um in die Politik zu kommen, musst du es aus Überzeugung machen. Und er ist ja dann ja auch bei den Grünen sehr, sehr, sehr früh ist er reingegangen und hat einfach da sich für Leute, für die Bürger, für die Kommune, für die Welt eingesetzt, ne? Atomkrieg und so.
Ja.
Und daraus wurden dann letztendlich die Grünen.
Running Joschka.
Ziemlich skurril, muss man sagen. Aber ja. Leute, hört auf mit den Argumenten. Es ist so, ne? Die Leute, die uns unterstützen oder die auch, es gibt natürlich auch Kackpolitiker, das will ich gar nicht sagen. Und wir verstehen sicherlich auch nur, also ich für mich, 10% von dem Ganzen, was da passiert in der Politik. Aber es ist trotzdem ein Zeichen von Respekt, wenn man auch ganz normal mit diesen Menschen umgehen kann. Und
ich meine, das macht ja auch Demokratie aus, ganz ehrlich. Also das muss einfach ein buntes Potpourri an verschiedenen Menschen, Attitüden und Einstellungen sein. Sonst kippt das eben ganz schnell in eine Richtung. Ne? Wenn alle das Gleiche denken, dann wissen wir ja, was dabei rumkommen kann.
Ne? Ja, und von das daher, ist ja okay, Sachen zu hinterfragen, ja, ne? Aber nicht auf so eine dumme Art einfach so. Ne? Das ist ist hart. Aber ich will, wie gesagt, ich will auch niemanden jetzt in Schutz nehmen, der ist ich will einfach nur mal ein bisschen aufmerksam machen, dass die Argumente auch scheiße sind, die hier bei Facebook ankommen.
Einfach scheiße.
Egal, Alter, was wäre denn eigentlich, wenn wir jetzt hier regieren würden? Was wäre, wenn wir einen sogenannten Bizepskanzler hätten?
Der Bizepskanzler.
Wir sind jetzt angekommen beim 5. Paragraphen. Ich führe noch mal kurz die ersten 4 auf. 1. Paragraph. 30 Minuten tägliche Bewegung. 2. Paragraph. Gesundheitslehre in der Grundschule, also ein Fach, was die Gesundheitslehre abbildet, bereits ab der Grundschule. Der 3. Paragraph. Süßigkeiten werden nur noch nach Labornachweisen verkauft.
Ja.
Und der 4. Paragraph. Jeder, der einen Aufzug fährt, muss nachweisen, dass er diesen Aufzug explizit benutzen darf.
Geil. Und jetzt heute kommt ein Doppelschlag.
Ehrlich.
Und zwar spricht der Bizepskanzler heute am Mittwoch wieder zur Nation. Es gibt wieder 2 weitere Gesetzesimplementationen. Gesetz Nummer 1 ist das
5 und 6 direkt. Erzähl mal.
Und zwar Nummer 1 ist das Panzerhandel-Einschmelz-Agenda-Gesetz. Alle Panzer, die hier in Deutschland stehen, die für einen Krieg gedacht waren, Leopold-Panzer, werden in den nächsten Wochen eingeschmolzen und zu Hanteln verarbeitet, die wiederum jedem Bürger für die körperliche Ertüchtigung zur Verfügung gestellt werden.
Geil.
Und dabei gibt es für jeden Bürger mindestens 2x10 Kilo Hanteln, denn das ist so das Minimum, finde ich, was dem Bürger zusteht an Gewicht. Damit kann man alle Übungen machen. Und sollte irgendjemand von euch einen Panzer finden beim Joggen und irgendwo einen Panzer liegen haben im Keller oder sonst wo, im Schuppen hinten, bitte der Regierung geben, die wird jetzt demnächst wieder alte, stillgelegte Stahlwerke eröffnen, um dort Hanteln herzustellen aus Panzerstahl. Also
schöne Tank-Curls und
Tank-Curls.
Tank-Rigs.
Leopold-Hanteln. Ja,
Tank-Sports.
Richtig geile Leopold-Panzerhanteln.
Können ja daraus eine eigene Sportart machen, ein eigener Trend. Tank-Trend.
Tank-Lifting.
Ja, thank you, ey. Okay, Nummer 6.
Gesetz Nummer 6. Aus Payback wird Pushback. Es gibt ein Liegestütz-Treue-System. Jeder Liegestütz wird als Payback-Punkt auf die bisherige Payback-Karte gutgeschrieben und es kann für Fitnessmitgliedschaften unmittelbar eingesetzt werden, das Punktevermögen.
Wie misst du den?
Nee, es gibt da so einen kleinen Chip, der geht an die Hand, immer wenn man Liegestütz macht und sozusagen die ganze Körperlast einmal von oben nach unten bewegt wird, wird ein Punkt gutgeschrieben. Mm. Ja, und dann kann man das in Prämien einlösen, aber nur in Fitnessutensilien.
Also,
und damit haben wir 2 weitere wichtige Gesetze in oder auf den Weg gebracht.
Ja, okay. Juhu. Also alle Panzer. Das heißt, ich muss meinen jetzt auch abgeben, den ich ja hier noch für meine Nachbarschaft benutzt habe.
Deinen einen?
Ja, einen offiziellen.
Dein scheiß Glückspanzer, den du da hinten stehen hast.
Ja, die Dunkelziffer hier, die liegt ja immer
Dunkelpanzer
deutlich höher. Man kann ja Panzer auch so gut verstecken, deshalb. Also da sind sicherlich noch einige im Busch.
Unter der Bettdecke.
Unter der Bettdecke, ja. Aber da muss ich meinen leider auch abgeben. Aber ich mache es auch für einen guten Zweck. Vielleicht schicke ich meinen Panzer auch nach Afrika. Mal gucken.
Ach, da kommt der sicherlich auch gut an. Ins Township.
Ja, frag mal deine Mutti.
Ja.
Boah, wir haben viel zu viel geschnackt. Was ist mit Lagerfeuer? Also,
müssen wir noch
raushauen. Der Punkt ist der. lass uns doch wir haben heute Mittwoch, lass uns am Wochenende nochmal schnacken und dann noch viele andere Themen besprechen, aber lass uns heute noch jeder eine Lagerfeuerfrage
machen. Okay, versprochen, machen wir.
Okay, weil ich wollte zum Beispiel auch noch was zu Corona loswerden, jetzt nicht im eigentlichen Sinne, sondern eher zu den Zahlen dazu, und ich möchte, dass Leute auf ganz bestimmte Zahlen gucken, und das habe ich heute hier nicht erwähnt, das ist ein bisschen schade, das wollte ich dann am Wochenende mal erwähnen. Gut, komm, jeder eine Frage und dann soll es das mit dieser Folge gewesen sein.
Get the fire on. Ich fange an. Die Schulen haben ja wieder begonnen und der Unterricht nimmt langsam wieder Fahrt auf. Das scheint alles sehr, sehr viel Diskussionen zu geben. Und ich habe eine Frage an dich bezüglich deiner Schulzeit. Hattest du schon mal so eine richtig saftige Klassenkonferenz? Weißt du noch, was das ist? Klassenkonferenz?
Ja, klar.
Geil!
Erzähl. Also du meinst eine Klassenkonferenz wegen mir?
Ja, genau, weil du Scheiße gebaut hast, weil du involviert warst in irgendwas.
Ja, klar, voll viele. Also im Sinne von bestimmt 6.
Geil, mehr Punkte als in Flensburg. Krasser Typ.
Ich habe ja nur noch 4. Ich habe nur noch 4, aber die, hast du gehört, dass du ab 21 km/h den Lappen...
Oh, krass, ich wollte es thematisieren. Ich habe da auch so ein paar Neuerungen gelesen. Also auch Abstand zu Radfahrern. Finde ich übrigens richtig gut. Finde ich mega geil, dass die Radfahrer und die Fußgänger jetzt mehr geschont werden und man nicht mehr direkt
überfahren darf. Ja, aber das ist ja Also ich finde, Radfahrer im Verhältnis Autofahrer ist wie Pflege im Verhältnis Arzt. Das ist immer so eine Hassliebe, die, wenn sie zusammen...
Man kann nicht ohne, aber man muss miteinander.
Genau, also das ist auch im Straßenverkehr. Ich hasse es, wenn ich Radfahrer vor mir habe, und ich hasse es andersrum, wenn ich selber fahre und hinter mir und ein auch Autofahrer noch ein
Radfahrer.
Hab.
Ich hasse, wenn ich Fahrrad fahre und Radfahrer sehe, und ich hasse, wenn ich Autofahrer
und Station
und
genauso,
sehe.
Ne? Wenn ich montags als Arzt komme, hasse ich die Pflege, wenn ich dienstags als Pflegekraft arbeite.
Hasse ich den Arzt.
Ja, und im Grunde sind wir alles nur Hausmeister, ne? Das ist so krass einfach. Im Grunde sind wir alle nur Hausmeister. Also ich hatte in der Schule zum einen, das muss ich mal loswerden, eine 6 in Musik.
Kamil spielt übrigens Xylophon, ja, das ist seine ganz große
Arschgeige.
Leidenschaft.
Lieblingsinstrument, Arschgeige, zweite Geige.
Kastagnetten, ja. Kamillnetten. Covid-19, oder?
Nee, aber ich hatte ansonsten, ich war schon so ein kleiner Rabauki, und siebte Klasse auf jeden Fall mehrere Konferenzen gehabt. Meine Mutter war auch immer am Start dabei. Und,
aber auch als Beschuldigte.
Genau, sie war immer involviert. Wir waren halt so eine
mit
Gang.
Mit einer blutigen Faust immer da gesessen.
War genau.
Die blutige Faust Mamas.
Ist das da Blut?
Die blutige Faust Mamas.
Die Faust Gottes, ja. Die Hand Gottes, so war das. Nee, die war immer mit involviert, war immer in meiner Hood, und in der Raucherecke war immer meine Mutti. Und nee, wie war das denn bei dir?
Ja, ich hatte auch mal eine Klassenkonferenz, aber das war mir auch super unangenehm. Also ein einziges Mal, und da haben wir irgendwie gezündelt auf dem Schulhof, ne, so der Klassiker, irgendwie Feuer gemacht hinten in der Ecke mit mehreren Leuten, und ich war dann auch nur so Mitbeschuldigter, weil ich nicht mal das Feuerzeug hatte, ich war nur Zugucker, ich war sozusagen Flammenbeobachter und habe das Feuer nicht ausgemacht. Genau, ich war die Flamme, ich hatte eine heiße Flamme damals, das stimmt schon, aber ich habe gebrannt, ich habe gelodert immer. Nee, und also ich muss sagen, war super unangenehm, weil Klassenkonferenz war für mich immer so, ist ungefähr so ein bisschen wie, weiß nicht, eine Gerichtsverhandlung, wo es um Gefängnis geht, ja oder nein, ne? Weil ich wollte immer so, ich war immer so ein Musterschüler.
Das war uns allen warst du das?
Ja, ich war ein Musterschüler im Sinne von, ich hatte ja größten Respekt vor Lehrern, und also wirklich, für mich war die Schule was super Wichtiges, nicht für das, was danach kommt, sondern für mich war Schule ein Ort des Respekts. Ja, und für mich wäre das nie in Frage.
Komm.
Doch, wirklich, kann ich wirklich so sagen. Also für mich war der Lehrer
diesen
immer am
Blick
längeren
hattest
Hebel.
Du damals schon.
Ja.
Ja, der war am längeren Hebel, ja, natürlich. Das sind viele, aber diese Ansicht hattest du damals schon.
Ja, die hatte ich damals. Also ich bin durch die Schule gegangen mit Respekt, ganz ehrlich. Weil ich wusste, ich bin abhängig von denen, und ich hatte halt überhaupt keine Lust. Aber das hat mich auch so geprägt hinsichtlich Sympathien. Ich bin halt auch so ein sehr sympathieliebender Mensch. Und ich musste das erst wieder lernen, mal so auf Krawallkurs zu gehen und auch mal Nein zu sagen. Und das war in der Schule auch immer so. Ich hab zwar Nein gesagt, aber ich habe versucht, immer alles mitzumachen. Und also ich war jetzt kein Mitläufertyp, überhaupt nicht. Aber ich habe immer, wenn es hieß, lass mal irgendwie Scheiße bauen, dann war ich immer derjenige, der zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen ist. Ne? Ja, wirklich. Ich war immer zum richtigen Zeitpunkt weg, wenn die Scheiße am Dampfen war.
Ich, Doofkopf, stand dann nämlich da, und dann durfte ich nämlich die Klassenkonferenz haben.
Du bist immer der weitergelaufen ist, ne?
Genau, ich habe das wenigstens zu Ende gebracht, weißt du?
Du warst bei der Explosion immer dabei, ja.
Ja, eben. Ich glaube, ich hätte dich so richtig scheiße
gefunden. Du hättest mich verprügelt.
Ja, ja, ja.
Du hättest mich richtig verprügelt, weil ich fand die Ideen immer geil von den ganzen Dudes, die Scheiße immer gebaut haben, aber ich war nicht die Exekutive, und das war wichtig, diese Unterscheidung. Ne? Es gibt ja immer die Exekuteure und die Indukteure, und ich war ganz klar immer höchstens Indukteur. und habe das Ganze immer so als Beobachter. Ich war immer Zeuge, aber ich war Zeuge für alles. Das war das Geile. Zeuge sowohl für das Opfer als auch für den Täter.
Der Zeuge
das
der Toten.
Das Geile. Ich war wirklich ein ubiquitärer Zeuge, also ein Multifakti-Zeuge.
Na krass, okay.
Geil, oder?
Nee, also ich hatte schon einige Klassenkonferenzen, aber das hat mich gar nicht gejuckt. Also ich hatte zu der Zeit einfach nicht diese Weitsicht und war auch einfach nicht zufrieden mit meinen Lehrern. Aber, und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zur Politik, ich hatte auch einfach immer das Bild von diesem persönlichen Lehrer. Ne? So wie jetzt die Leute auch die Politik meinen zu verstehen, nur weil sie persönlich denken, Jens Spahn nicht zu mögen oder Angela nicht zu mögen. Das hat überhaupt nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun und bei den Lehrern ja genauso. Ne? Ich hatte also sozusagen nicht die Weitsicht zu verstehen, was ein Lehrer eigentlich macht und was er ausmacht und wie er uns hilft oder wie er uns helfen kann. Ich hab viel, viel auch den Charakteren in die Schuhe geschoben, was am Ende auch tatsächlich vielleicht so war manchmal. Ne? Wenn du dich mit dem Lehrer nicht verstehst, dann hast du auch verkackt. Aber ich habe diese Weitsicht überhaupt nicht gehabt. Deshalb war mir in die Klassenkonferenz war mir scheißegal, ey.
Ja, geil. Drauf geschissen.
Aber ich habe letztendlich eine Klassenkonferenz, weiß nicht, wie das bei dir so ausgelöst wurde, aber bei uns hatten wir schon eine Konferenz, wenn wir in der Pause das Schulgelände verlassen haben.
Ja, was ist das denn, ne?
Ja, also ich bin dann immer in
die... Und bei uns ist der Lehrer mal mitgekommen, zum Bütchen.
zum Bütchen, aber ich bin halt in die Stadt gegangen. Ne? Ich war ja oben am Huma in Gladbach und du warst ja am Matnat. Und ich bin immer in die...
Ich hab dich in der Stadt nie gesehen, in der Pause.
Ja, weil du bist ja immer abgehauen, du Penner.
Ich war rechtzeitig wieder am Schulhof, Digga.
Ja, echt, ey.
Weil meine Milch ausgehändigt wurde. Meine Eiweißmilch.
Echt, ey, unglaublich. Nee, ja, aber skurrile Unterschiede.
Skurrile.
Skurrile. Das ist auch eine Zahl in Italien. Skurrile. Ja,
nee, das ist immer auch Covid-19. Dieses scheiß Wort.
Covid-19.
Ich hab das die ganze Zeit im Kopf.
Lass uns die Folge so nennen, komm.
Ja, okay. Covid-19. Aber richtig hart ausgeschrieben. Ne?
Aber falsch oder
was? D-I-S-S. Also mit D-I-Z-Z.
Ja, geil. Warte. D-I-Z-Z. Z, Nöf. Z und dann N-Ö-F-F.
N-Ö-F.
Covid. Dis Nöf.
Nöf, Nöf. Guck dir bitte mal irgendeinen französischen Fernsehsender an und zieh dir das rein. Du lachst dich kaputt, weil jedes zweite Wort einfach Covid-19. Das dauert halt viel zu lange, bis sie das ausgesprochen haben.
Ja, bei uns ist es ja genauso, nur dass die dann COVID-19. Sagen, das neuartige Coronavirus, ne? Das neuartige. Oh Gott,
Neuartig. Ja, mittlerweile ist uralt, gar deswegen hat es auch schon Bart.
Ja, das uralt-neuartige.
Das uralt. Asbach-Covid.
Okay, ich bin dran. Eine Lagerfeuerfrage. Wo habe ich hier denn stehen? Ich hab's.
Pimmel.
Bei all den Beschwerden, die jetzt gerade hier auf das Land einprasseln, in welchem Land würdest du leben, wenn du jetzt hier... Sagen wir mal, du bist ein Aluhutträger und du beschwerst dich laufend über dieses Land und Deutschland sagt einfach, ey, Alter, fuck you, verpiss dich. In welches Land würdest du gehen?
Boah, also wenn ich jetzt so einer von denen wäre, ich würde, glaube ich, in die USA gehen, weil da hätten wir einfach den größten Clown als Führer überhaupt, also nicht als Führer, als Präsidenten, der einfach jeden zweiten Tag Sprüche raushaut und Weisheiten und Wahrheiten, wo ich mich sowas, da würde ich, der Aluhut würde täglich wachsen.
Krass,
also, das wäre einfach die gusseiserne Verschwörung auf meinem Schädel da oben. Also der Typ.
Und wenn du normal im Kopf wärst, in welchem Zweitland würdest du gerne wohnen?
Dann würde ich, glaube ich, irgendwo in ein Nachbarland fahren. Also tatsächlich finde ich sowas wie Frankreich oder Niederlande finde ich gut, weil die einfach, läuft vernünftig da. Also die haben Probleme und die machen das aber alles relativ rational. Also ich denke mal am ehesten irgendwie Frankreich. Oder ich würde, glaube ich, sogar nach Spanien vielleicht noch eher gehen, weil das Wetter noch geil ist da unten und weil einfach geile Oliven wachsen und Orangen. Das ist jetzt die Valensina-Zeit, die da wieder beginnt. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, so auf so einer Orangenplantage mitzudiskutieren. Ne? Also, das wäre was. Einfach einen auf Valentina machen. Setze ich mich schön in meine Punica-Oase. Nee, also auf jeden Fall ein nahes Land hier.
Ist ein Argument.
Irgendwo hier unten, wo es lecker warm ist und wo man irgendwie auch vernünftig reden kann. Und außerdem finde ich die Sprachen so geil. Ich möchte gerne mal auf einer anderen Sprache diese ganzen Probleme auch raushusteln. Ne?
Ist alles irgendwie cool. Also auch Spanien ist cool. Griechenland genauso, was das Essen angeht. Italien auch und so.
Ja. Griechischer Wein.
Aber was die Leute betrifft und ruhige Leute, abgeklärte Leute, vielleicht auch ein bisschen zu abgeklärte Leute, die findest du, glaube ich, in Finnland. Und irgendwie immer wenn ich da bin, auch mit dem Chef und allem, finde ich es immer ziemlich nice. Irgendwie so Bauchgefühl, ne? Bauchgefühl.
Perfekt. Cool.
Ja. Na gut, haben wir das auch geklärt. Dann lass uns das mal festhalten, dass wir am Wochenende nochmal schnacken, vielleicht so einen kleinen Quickie. Ja, so einen kleinen Quickie einbauen. Ich weiß gar nicht, ob du arbeiten musst.
Ja, ich hab Donnerstag Dienst und dann wieder Sonntag.
Ich auch.
Also Sonntag 24. Ja,
Sonntag habe ich Dienst.
Mega geil. Perfekt.
Dann würde ich mal diese Folge hiermit beenden. Ich bedanke mich wirklich nochmal herzlich an alle. Herzlich, ey, wie albern ist das? Das ist so wie gute Besserung zu sagen oder herzliches Beileid. Ich bedanke mich auf jeden Fall ehrlich. So, ich bedanke mich ehrlich bei den Menschen, die uns immer und immer wieder schreiben und die uns folgen. Und ansonsten habe ich erstmal hier an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer danke und bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich beende das Ganze mit einem französischen Satz. Du venez-vous, du viens-tu, tu viens-tu de Covid-19. Wo kommst du her? Aus Covid-19. Adios, ihr Lieben.
Ciao. Ciao.